Ja, guten Morgen auch von mir. Ich habe die seltsamste Anweisung bekommen, die ich je in einer Gemeinde bekommen habe. Und zwar wurde mir gesagt, ich soll was Unwichtiges sagen. Okay, nicht grundsätzlich, es war von der Technik, wir waren ein bisschen knapp dran. Ich bin sehr spät erst gekommen, habe sogar meinen Ehering heute vergessen, bin aber immer noch verheiratet seit 37 Jahren. Und damit der Ton eingestellt wird, hat er gesagt, sag zwei, drei unwichtige Sätze. Na, also das war jetzt unwichtig genug. Okay, er ist völlig unschuldig. Ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie dieser dritte Adventssonntag heißt im Kirchenkalender. Gaudete in Domino Semper. Und auch wenn wir keine Lateiner sind, das verstehen wir schon so. Gaudete, eine Gaudi, daher kommt auch das Wort. Eine Gaudi, das ist eine Freude, das ist ein Spaß. Gaudete in Domino, im Herrn, Semper heißt alle Zeit. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und wiederum will ich sagen, freut euch. Lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe und seid um nichts besorgt. Und in allem lasst eure Sorgen, eure Anliegen, eure Bitten vor Gott kund werden. Und er, so heißt es dann im Petrusbrief, sorgt für euch. Ich habe von einem bekannten Theologen gehört, inzwischen Professor, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt oder emeritiert ist. Er hat offen zugegeben, dass er, und jeder Theologe muss ja auch eine bibelkundliche Prüfung im Examen machen, dass er in der Bibelkunde nun nicht gerade geglänzt hat. Und ein Prüfer hat ihn dann im Examen gefragt, nun sagen Sie uns doch mal, was so im Philipperbrief steht, ja, hat er gesagt, freut euch. Gut, gut, was steht denn noch im Philipperbrief? Und wiederum will ich sagen, sagt er dann, freut euch. Ja, und viel mehr hat er jetzt nicht gewusst, aber damit hat er eigentlich das Entscheidende, ich glaube es halt ein bisschen, ja, das Entscheidende zusammengefasst. Das ist ein echter Freudenbrief. Ich habe mal ein paar Fragmente mir notiert aus diesem Freudenbrief. Er strotzt geradezu vor Freude. Paulus schreibt, darüber freue ich mich, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch, freut euch mit mir. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut. Freude, Freude, Freude. Prälat Bengel fasst den Brief so zusammen, Freude ist die Summe des Briefes. Okay, dann schauen wir mal den historischen Hintergrund an. Und wir lesen ja im dritten Timotheusbrief, wie Paulus Urlaub gemacht hat auf Capri. Timotheus mit der Badehose im Wasser war, er lag auf dem Liegestuhl, hat sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und einen Fruchtcocktail genossen. Nee, so war es nicht. Und den dritten Timotheusbrief gibt es auch nicht. Ich hätte eigentlich mehr Widerspruch erwartet. Ein paar haben gedacht, kann das sein? Dritter Timotheus habe ich noch gar nie gelesen, aber er wird schon wissen, was er sagt. Oder gehört es noch zu der Passage, sag was Unwichtiges? Nein, also es ist ganz anders und das ist das Erstaunliche. Man würde ja denken, hier schreibt ein Mensch, dem es gut geht, der keine Schmerzen hat, der finanziell vielleicht auch gut versorgt ist und in einer wunderbaren Lebenssituation ist, fernab von allem Leid und von allen Schmerzen. Und dann freue ich mich doch. Ich freue mich riesig. Ich bin jetzt im Urlaub. Ich war jetzt in Südspanien, in England, in Gibraltar, das ist nämlich auch England. Und immer schön, ja, also da freue ich mich auch. Aber die historische Situation, in der Paulus war, da war gar keine so angenehme Situation. Und Daniela, ihr wart ja dabei bei unserer Romreise. Nächstes Jahr haben wir wieder eine. Und wir waren ja im mamertinischen Kerker, in dem Paulus seine zweite römische Gefangenschaft verbracht hat. Das ist ein ganz scheußlicher und ganz schrecklicher Ort. Nun, dieser Brief wurde wahrscheinlich Anfang der 60er Jahre nicht aus der zweiten römischen Gefangenschaft geschrieben, dieser schweren Gefangenschaft, dann auch mit dem Todesurteil und der Hinrichtung an der Via Appia durch das Schwert, er wurde geköpft, sondern das war die leichtere erste Gefangenschaft. Aber es war trotzdem eben Gefangenschaft. Und es war eine Situation, wir werden das gleich noch sehen, von der er nicht wusste, ob er vielleicht schon jetzt das Todesurteil von Cäsar Nero oder seinen Prätorianerpräfekten empfangen wird. Und das ist ja umso erstaunlicher. Ist der jetzt, hat er irgendwie was geraucht? Hat er irgendwie, schwebte der? War der unnüchtern? Wie kann man in so einer Situation schreiben, freut euch? Und wiederum will ich sagen, freut euch immer. Doch verrückt. Oder ist es so, dass er vom Leben keine Ahnung hat? Ich habe vor vielen Jahren, die 68er sind ja durchmarschiert, ich weiß nicht, ob alle wissen, was die 68er sind, kann man mal nachgoogeln. So mancher ist noch dabei gewesen, ja. Hast auch demonstriert, ne? Nee, da sind wir noch zu jung, gell? Mit 68. Aber 68er Generation, die haben ja gesagt, an den Universitäten und so weiter, wir marschieren durch die Institutionen. Das ist ihnen auch gelungen. Und sie sind eben prägend geworden mit ihren Vorstellungen, jetzt im Schulbetrieb, im Kultusbetrieb, im Hochschulbetrieb. So langsam gehen sie schon wieder in Rente. Und da war natürlich auch ganz stark die antiautoritäre Erziehung und das gängige, aus ihrer Sicht klischeehaft und überkommene Familienbild in Frage zu stellen und überhaupt alle Autoritäten. Autorität ist von vornherein schlecht. Also da gibt es ja dieses Lied von Tonscherben, wie heißen die denn nochmal? Egal, macht kaputt, was euch kaputt macht. Ja, das war so ein Slogan, übrigens Claudia Roth war die Managerin dieser Band. Macht kaputt, was euch kaputt macht. So, und dann hat man eben auch den Schülern ganz, ganz früh schon Kritikfähigkeit beigebracht. Das ist ja an und für sich gut, aber im jungen Alter sollte man eher das Vertrauen in die Eltern, auch in die Institutionen stärken. Und so wurde mir dann erzählt, haben dann Grundschüler den Auftrag bekommen, ihr müsst euch vorstellen, so 6-, 7-, 8-Jährige, sie sollen mal einen Aufsatz schreiben, was ich an meinen Eltern alles schlecht finde. Das ist also eine Katastrophe aus meiner Sicht. Ja gut, aber was soll so ein 8-Jähriger schreiben? Ich meine, unsere wussten sowieso nichts, weil da gab es nichts. Aber die waren ja noch grün hinter den Ohren, das ist doch normal. Man hat doch in dem Alter keine Ahnung vom Leben. War das jetzt vielleicht das Problem von Paulus? Nein, ganz bestimmt nicht. Wir lesen im Neuen Testament, in wie vielen schwierigen Situationen, Schiffbrüchen, mindestens 5 × 40 Schläge, wenigen ein, das war die Synagogenhöchststrafe, wo manche schon daran gestorben sind, Gefangenschaft, Hunger, Blöße, Not, Verfolgung, was er alles erlebt hat, einen geheimnisvollen Pfahl im Fleisch, Epilepsie vermuten manche, andere sagen, er hat so schlecht gesehen, weil er bei den Galatern sagt, ihr hättet sogar, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und sie mir gegeben. Und er schreibt in diesem Brief an die Galater auch, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch schreibe. Das ist nicht, dass die es besser gesehen haben, sondern manche vermuten, er hat so schlecht gesehen und musste deswegen sehr groß schreiben. Also es war wirklich auch ein Mann, der mit beiden Füßen auf dem Boden stand, der nicht, versteht es jetzt bitte richtig, im Halleluja-Stil und auf Wolke 7 durchs Leben geht. Das trägt nämlich nicht. Darf alles sein, aber es geht um etwas Fundamentales, etwas, was auch in schwierigen Verhältnissen hält. Es ist der Grundton der Freude, Christ zu sein, auch in schwierigen Verhältnissen. Er schreibt es ja Leuten, ich meine, wenn man das auf heute überträgt, die einen haben gerade gesagt bekommen, sie haben Krebs im Endstadium, es gibt ja so viele Turbokrebse, haben mir Ärzte erzählt, wie nie zuvor. Und ganz schwierige Verhältnisse. Bei den anderen ist die Ehe kaputt, die anderen haben eine Firma in den Sand gesetzt, wissen nicht, wie es weitergeht, haben Schwierigkeiten mit ihren Kindern, die vielleicht drogenabhängig sind oder sonst wo. Das kannte und wusste Paulus alles, der war nicht unnüchtern. Aber er hat etwas erfahren, auch in den eigenen Schwierigkeiten und Nöten, das trägt. Freut euch, alle Zeit, alle Wege. Wiederum sage ich, freut euch. Also er war nicht verrückt. Ich meine, wenn Sie jetzt rausgehen oder wenn ihr rausgeht und das jemand, Fußgängerzone ist ja heute nicht so voll, ich weiß gar nicht, ob es in Walderstadt überhaupt eine Fußgängerzone gibt, aber wenn man da so rausgeht und das den Leuten so einen Kopf knallt, dann sage ich, ich wusste ja schon immer, dass die Christen einen Knall haben, aber dass die derart verrückt sind, das hätte ich nun auch nicht gedacht. Und dann gehen sie gar noch in die Intensivstation und die Onkologie und sagen den Leuten, Freu dich doch. Das ist schon starker Tobak, aber Paulus nennt auch den guten Grund. Ein Grund, der alles überstrahlt. Man sagt, kein Mensch kann ohne Hoffnung leben. Und das Perfide zum Beispiel der KZs war, und das haben Überlebende berichtet, dass es immer noch einen Funken Hoffnung gab. Und irgendwie, man dachte, aufs Letzte wird es jetzt nicht kommen bei mir. Es gab natürlich auch Leute, die sie aufgegeben haben, aber sie haben es verstanden, immer noch irgendwo einen Funken Hoffnung zu lassen. Man sagt, ein Mensch kann nicht ohne Hoffnung leben. Man braucht irgendetwas, auf das man hofft. Nun, freut euch ist ja eigentlich ein Imperativ. Imperativ ist die Befehlsform. Kann man eigentlich befehlen, sich zu freuen? Smith & Wesson, 38er, keine Ahnung, ob es sowas gibt, glaube schon, ne? Magnum kennt jeder. Was habt ihr eigentlich? Ihr habt doch Sauer, oder was habt ihr? Glock. Damit ihr am Feierabend nicht verschlaft, oder? Nein, das ist auch eine Waffenfirma, ich weiß, ja, okay. Also, sie halten die Glock jemand an die Schläfe und sagen, jetzt freu dich doch. Na, der wird versuchen, ein Grinsen hinzukriegen, aber es ist natürlich keine Freude. Oder man kann auch niemand Liebe befehlen. Das kann man einfach nicht. Das ist erzwungen. Und das meint Paulus auch nicht. Man muss eigentlich in der Exegese, in der Auslegung diesen Text so verstehen, dass dieser Imperativ ein verkappter Indikativ ist. Oh, das klingt kompliziert, ist aber sehr einfach. Es heißt, weil etwas wirklich so ist, kannst du dich auch freuen. Es gibt einen guten Grund, einen Grund, der einen Grundton der Freude in dein Herz bringt. Egal, wie es im Leben geht. Und der Liederdichter Allendorf hat das in einer Liedstrophe im 18. Jahrhundert auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Das ist egal, was passiert. Wisst ihr, ob ich nachher überfahren werde oder ich weiß nicht. Es gibt auch Dinge, vor denen ich mich fürchte. Ich bin nicht jetzt irgendwo wild drauf, durch schwerste Verhältnisse zu gehen. Aber eins weiß ich, durch meinen Jesus weiß ich, wo ich hingehe und weiß ich, was endgültig auf mich zukommt. Und das ist so etwas Wunderbares, im Frieden Gottes zu leben, in dieser Christusbeziehung. Als Atheist hätte ich gesagt, naja, da träumt er doch was anderes zusammen. Aber wirklich zu wissen, meine Sünden sind mir vergeben. Ich frage mich immer, wie die Leute leben können. Wir haben auch mit Mördern natürlich zu tun. Wobei ich persönlich der Meinung bin, wir sind zu allem fähig, was unseren gefallenen alten Menschen betrifft. Muss nur die entsprechende Situation kommen. Haben schon manche gesagt, das könnte ich nie. Und dann konnten sie es doch. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Aber von einem Mörder, den hatten wir dann auch zum Zeugnis mehrfach bei uns eingeladen. Der kam im Gefängnis zum Glauben. Und er sagt, ich habe jede Nacht von dem Opfer geträumt. Ich weiß nicht, von der Tat oder in irgendeinem Zusammenhang. Also ich bin gequält worden. Und ich konnte es nicht loswerden. Und er hat bezeugt, in dem Moment, wo ich zum Glauben gekommen bin, haben auch diese Albträume aufgehört. Aber ich stelle mir das schrecklich vor. Du hast etwas Furchtbares getan, hast Menschen in schrecklicher Weise verletzt. Und ja, wohin damit? Und das ist auch so wichtig, dass wir das ihnen sagen können. Es gibt noch Hoffnung. Es gibt einen Ausweg. Es gibt noch einen Lebensweg. Das ist nicht das Ende. Du musst mit diesem Netz voller Steine nicht durchs Leben gehen und sterben. Und ich behaupte ja, die meisten Sünden haben wir unbewussterweise. Wir registrieren ja immer, wenn wir etwas getan haben, also aktiv an jemanden schuldig geworden sind. Schnippische Bemerkung. Neulich habe ich bei jemandem auch gesagt, das tut mir leid. Es fällt mir nicht leicht, ehrlich gesagt, sich zu entschuldigen. Aber dachte, muss sein. Tut mir leid für manche schnippische und spitze Bemerkung. Man kann nämlich so en passant ganz bewusst Leuten eins hinklatschen. Kennt ihr nicht, aber ich kenne das. Ja, okay. So, Aber das ist ja noch eine kleine, also bei uns ist immer alles, was falsch läuft, was wir falsch machen, wenn wir lügen, wenn wir betrügen meinetwegen, wenn wir im Straßenverkehr bei 180 auf 2 Meter auffahren und jemanden nötigen oder sonst irgendwie was oder gar noch schlimmere Dinge. Aber ich behaupte, die meisten Sünden sind uns gar nicht bewusst, weil es Unterlassungssünden sind. Wer nicht liebt, wie Christus liebt, was wir aus uns nicht können, der sündigt. Das heißt, zum Beispiel Desinteresse, nicht für etwas einstehen, nicht für jemand da sein, sich nicht zu engagieren, das ist Sünde. Das wird uns gar nicht so bewusst. Also wenn dann jemand sagt, ich habe doch nichts getan, das ist ja die Ausrede aller Beamten, wir tun doch nichts. Ja, also Entschuldigung, ich darf das sagen als Ex-Beamter auf Lebenszeit. Das zählt bei Gott eben nicht. Und das habe ich auch manchen schon gesagt. Natürlich hast du nichts getan, aber das ist ja genau das Problem. Du bist desinteressiert und Desinteresse ist Lieblosigkeit. Und Engagement ist Zeichen der Liebe. Man muss nicht in allen Sachen engagiert sein, aber dort, wo es Gott einem zeigt. Und wie schön ist es, und ich bin jetzt 41 Jahre gläubig, 42 Jahre fast, es wird mir immer größer. Also, dass Gott mir wirklich vergibt. Und zwar so wunderbar, dass er etwas fertigbringt, was wir gar nicht fertigbringen. Er vergibt nicht nur, sondern er vergisst auch. Ah, mit dem Vergeben ist so eine Sache, erweist einander Gnade, wie Christus euch Gnade erwiesen hat, aber ich speichere es ja doch noch ab. Na, das ist doch die Ulrike, die hat mir doch damals, naja, ich habe ja vergeben, aber jetzt, wo sie gerade wieder so schräg kommt, fällt mir das alles wieder ein und der ganze, Gott sagt, ich will ihrer Sünden nimmermehr gedenken. Das ist ein bisschen despektierlich, aber ihr versteht das Bild, Festplatte wirklich geschreddert, gelöscht. Gott bringt etwas fertig, was wir nicht fertig bringen. Er erinnert sich nicht mal mehr dran. Er schaut uns an wie Christus. Martin Luther spricht vom fröhlichen Tausch. Ist nicht wunderbar? So gereinigt, so in der Gnade, in der Vergebung leben. Und dann kann ich auch im Frieden, im Moment leben. In der Frieden, Shalom Gottes heißt, es ist alles okay. Zwischen uns steht nichts. Also das muss noch nicht die Bettenburg im Ehebett sein, wenn es mal gekracht hat. Ja, dann bauen ja manche so eine Berliner Mauer im Ehebett auf, nach dem Motto, ich will dich nicht sehen, ich will dich nicht hören, da mache ich mal ein paar Kissen dazwischen. Sondern Clausewitz hat ja gesagt, Frieden ist das Schweigen der Waffen und die Fortsetzung, Krieg ist die Fortsetzung von der Politik und Diplomatie mit Waffen. So, also so in etwa, so ganz genau kriege ich jetzt nicht mehr hin. Das ist biblisch viel zu wenig. Shalom ist, es ist alles in Ordnung, wir sind gesprächsfähig, wir haben Beziehung. Es steht nichts zwischen uns, wir müssen nicht noch irgendwas klären. Also es ist viel mehr, in diesem Gottesfrieden zu leben mit Gott und den Menschen. Ich habe so eine Eigenart, dass ich angefangen habe, alles, was mir irgendwo bewusst ist, versuche ich zu klären. Ich möchte nichts nach oben schieben. Droben wird sich alles klären, das stimmt schon, droben klärt sich wirklich, aber wenn irgendwas war, rufe ich an oder jemand schrieb mir jetzt dieser Tage oder sagt dieser Tage, mit was kommst du jetzt noch alles? Also alle Kamellen, ne? Aber mir war das eben wichtig, ich möchte das nicht. Und das ist sowas Schönes, sowas Wunderbares, so dieses Getragensein, dieses Gehaltensein. Die Luft ist rein und dann nach vorne. Ich habe es ja schon gesagt. Naja, wenn alles maximal schief geht, eins weiß ich doch. Ich weiß, dass ich angenommen bin, aufgenommen bin und dass wir eine herrliche Zukunft haben in Christus. Das ist nicht ein Grund, sich zu freuen. Nicht ein Grund, sich zu freuen. Wenn so manchmal so richtig alles schief läuft, dann musst du ja deiner Seele einen Anker geben. Du musst ja irgendwie, um nicht zu versinken, musst du dich auf etwas fokussieren vielleicht, aber auch dran denken, was dir Halt gibt. Für viele ist es die Familie. Und für manche ist die Familie gerade das Gegenteil. Wenn ich an meine Familie denke, oh Hilfe. Ja, aber man weiß also von zu Tode Verurteilten oder solchen Leuten, dass ihre letzten Gedanken ganz oft, sie denken an ihre Familie, schreiben nochmal Briefe und so weiter. Das gibt ihnen auch selber Halt und Stabilität und soll auch ihrer Verantwortung gerecht werden. Klar, das darf sein. Also wenn ich zum Beispiel eine ganz schwierige Situation habe, dann möchte ich mich nicht zu sehr in die Situation begeben, sondern ich denke auch schon, was wird danach sein. Ach, und wenn alles schief geht, dann ist ja trotzdem noch so. Versteht ihr den Gedankengang? Sagt mal einfach ja. Und so gibt es etwas, das ist nicht nur heute Nachmittag, es ist nicht nur nächstes Jahr, es ist nicht nur in 5 Jahren, sondern es ist grundsätzlich da und das trägt und das hilft, das ist ein Anker. Und in diesem Sinn kann Paulus schreiben aus schwieriger Situation, freue dich, und wiederum will ich sagen, freut euch, lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Und das hat was mit Advent zu tun. Jesus ist gekommen und er kommt wieder. Von einem pietistischen Kind einer streng pietistischen Familie habe ich gelesen, er war ganz stark in seiner Jugendzeit, er ist später auch Theologe geworden, war ganz stark die Wiederkunft und dass man bereit ist und so. Und das hat im Ganzen so Angst gemacht, diesem Jungen, ja. Aber er war schon ein kleiner Theologe in jungen Jahren. Er hat gelesen, ich komme zu einer Stunde, wo ihr es nicht glaubt oder wo ihr es nicht erwartet. Und jetzt hat er eine Idee, wie er die Wiederkunft Jesu Christi, auch wirklich geschehen vor einigen Jahren, wie er die Wiederkunft Jesu Christi verhindern kann. Er hat sich mit seinen Freunden getroffen, es war ja schrecklich, wenn der Herr kommt, was wird dann sein? Und ich bin ja irgendwie noch gar nicht bereit oder ich will auch noch gar nicht. Und dann haben sie eine Kette gebildet, in dem immer einer wach war. Ja? Weil wenn einer damit rechnet und wach ist, dann hat der Herr ja gesagt, er kommt nicht, wenn sie damit rechnen, wenn sie wach sind. Gut, es hat nicht lange angehalten und das war auch nicht so gemeint. Ja, aber Advent hat es mit dem Gekommenen und dem Wiederkommenden zu tun. Und ich habe ja schon gesagt, wie dieser Advent heißt. Das ist nämlich genau unser Vers. Gaudete in Domino Semper. Wir kennen ja alle, ein Freund von mir hat mir 2005 auf dem Petersplatz, wisst ihr, was da war? 2005, der Paparazzi. Italiener sagen ja zum Papst Papa. Und der Kardinal Ratzinger wurde ja da zum Papst gewählt. Ja? Paparazzi. Okay, und der Paparazzi, als der dann, da kommt ja dann dieser Älteste des Kardinalskollegs und ich glaube es ist er oder der Camerlengo, weiß ich nicht ganz genau, und er sagt dann Annuntio Fobis Gaudium Magnum, also eine große Freude habe muss Papam. Naja gut, okay, ich habe mich gefreut, dass ein Deutscher ist und der Benedikt hat ja auch 2 wunderbare Jesusbücher geschrieben. Aber Magnum Gaudete, freue dich in dem Herrn, aber nicht, weil wir einen Papst haben, sondern weil Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Ich hoffe, dass du diesen Grundton im Leben hast. Und das ist auch etwas, das ist wie so ein Schwimmer, der dich immer auf ein tragfähiges Level zieht, auch wenn die Seele vielleicht ganz unten ist. Es ist so wie ein Anker. Es ist so etwas, was immer da ist. Aber mein Jesus. Nun, manches predigt sich leicht oder vieles predigt sich leicht und lebt sich schwer. Aber ich habe auch schon manches erlebt, was nicht so schön war, aber Leute, die so richtig unten durch müssen, die haben das auch mir schon bezeugt. Das trägt, das hält. Neulich mit einem Pfarrkollegen gesprochen, schon lange Rentner, auch sagt, er hatte also ganz schwere Herzattacken und solche Dinge. Und da ist so von Ängsten jetzt, er sagt, das ist kein Leben mehr, lieber nicht leben als so leben. Manche müssen schon schwer unten durch, aber Jesus hält ihn. Es ist ja, das war Karl Heims Lieblingsbeispiel, der Liebesmagnetismus. Kennt es jemand? Na, jetzt wäre die Stunde gewesen, wo man so richtig glänzen hätte können und sagen, na klar, das ist ja bekannt und so. Also Sebastian, ich erzähle es dir mal, was der Liebesmagnetismus, das Beispiel von Karl Heim, bekannter pietistischer Theologe ist. Er hat unsere Glaubensbeziehung verglichen mit einem starken Magneten, der ein Eisenteil hält und nach oben zieht. Und das ist unser Verhältnis in Christus. Jesus hält uns, er trägt uns, nicht wir ihn. Ich kann nicht als Glaubensmensch, als Eisenstück sagen, ich halte den Herrn und ich halte mich am Herrn fest, sondern er hält uns. Darum kann ich mich auch freuen, weil Ursache des Heils und der Freude und der Glückseligkeit ist er und nicht ich, nicht einmal mein Glaube. Wenn es auf mich ankäme, dann wüsste ich ja gar nicht, was wird morgen sein und halte ich das auch durch. Aber Jesus ist gekommen. Ja, was hat Jesus gesagt? Ja, er hat sehr viele Dinge gesagt, aber seine Hauptaussage war ein stiller, aber doch lauter Schrei in diese Welt hinein. Das seid ihr mir wert. Das seid ihr mir wert, jeder Einzelne. Ich bin gekommen, um Sünder selig zu machen. Grund ewiger Freude. Und so können wir Paulus besser verstehen, wenn er sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Nicht irgendwie, sondern im Herrn, das heißt am Herrn, über den Herrn und auf den Herrn. Es gibt eine neue Realität. Das Leben ist nicht sinnlos. Das Sterben ist nicht das Ende. Diese Welt wird nicht von Chaos und Schicksalsmächten, auch nicht vom Vladi und vom Donald regiert. Von unseren wollen wir gar nicht reden. Sondern Gott sitzt im Regiment. Und das gilt nicht nur fürs große Ganze. Und ich habe ja viel Kontakt mit Israel und auch Ukrainer. Und natürlich denkst du, wie lange geht dieser ganze Palästinenser, schwierige Verhältnisse, wie lange geht es noch? Aber Gott sitzt im Regiment. Und das gilt auch fürs persönliche Leben. Das ist ein tiefer Trost. Tiefer Trost. Wenn das kein Grund ist, sich zu freuen, alles ist geklärt, Vergangenheit geklärt, Gegenwart im Frieden Gottes, Zukunft gesichert. Wunderbar. Ja, dann geht ja aber der Apostel Paulus ein Stück weiter. Er sagt, naja, wenn du jetzt in dieser Gottesbeziehung durch die Gnade des Herrn leben darfst, machen wir eine Frage so in den Raum, jeder für sich, stehst du in dieser Beziehung? Das ist keine Drohbotschaft, das ist eine Einladung. Also wie gesagt, als Atheist hätte ich gesagt, geh mal doch weg mit deinem Jesus und deinem Glauben und deiner Bibel. Was soll denn das? Aber ist ja eine Frage, ich meine, ich frage mich ehrlich, wenn du damit nichts zu tun haben willst, warum bist du dann heute Morgen hier? Erfüllst du ein frommes Programm? Bist du hergezwungen worden? Machst du es aus Zuwendung zu deiner Frau, deinem Mann? Haben deine Eltern gesagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, kommst du mit? War ja bei uns auch so eine Frage, wie lange macht man das eigentlich? Wie lange zwingt man Kinder? Ne? Wir haben so bis so 13, 14 gab es da kein Vertun und irgendwann haben wir gesagt, das müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. Ja? Aber das ist doch eine Grundfrage, ihr müsst doch die Predigt jetzt nicht und über das Singen und das Beten, das ist doch nicht, dass es über euch jetzt so ergehen muss und in der Hoffnung, möglichst bald wieder zum eigentlichen Leben zu kommen. Ja, dann lass es doch. Entschuldigung, dann lass es doch. Aber wenn du da bist, dann frag dich doch mal, ist es wirklich so, wie der da vorne und die anderen das sagen? Und zu mir kommen ja immer wieder Leute, die auch sagen, ja, ich weiß nicht und so, und sagen, ja, probieren Sie es doch aus. Probieren Sie es doch aus. Und das ist das Schöne, aber das hat dann auch Konsequenzen. Die Lisa hat mir ja so viel Zeit gegeben, wie ich hier ganz selten bekomme und ich halte mich auch wirklich dran. Ich habe noch gedacht, das arme Mädchen, die wird wahrscheinlich diesem schwergewichtigen Verkündiger nicht wagen zu widersprechen. Und habe um 35, 40 Minuten gebeten und da hat sie, ich dachte, jetzt kommt zurück, naja, machen wir 34 oder 33, hat sie gesagt, ja, ich plane das ein. Lisa, du bist meine Lieblingsbegleiterin. Da können andere sich nochmal eine Scheibe abschneiden. Ne? Also es geht auch um die Auswirkung der Freude. Das steht ja nicht im luftleeren Raum. Eigentlich, was wir jetzt machen, wir springen irgendeinen Text rein und reden über diesen Vers, aber man müsste ja eigentlich die Vorpassagen beachten oder überhaupt den ganzen Brief. Aber auf jeden Fall, es hat auch Konsequenzen. Wenn du in diesem Frieden, in dieser Freude lebst, es kommt was Interessantes. Ich sage es mal mit einer anderen Übersetzung, näher am Griechischen. Eure Grimmferne, das ist komisches Deutsch, aber es ist trotzdem so, eure Mildigkeit, eure Lindigkeit, eure Güte, lasst kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Ja, auch dem blöden Nachbarn, der die Hecke immer rüber wachsen lässt und nicht schneidet, dem bockigen, blöden Chef, der mich piesackt, dem Drängler auf der Autobahn oder dem Schnarchzapfen, der mich vom wichtigen Einsatz abhält. Mildigkeit, Güte. Eure Grimmferne, also ein Lebensstil, der schon sagen kann, was Sache ist und der sie auch deutlich artikulieren kann, aber der grundsätzlich ein Grundton der Liebe, der Freundlichkeit, der Barmherzigkeit hat. Sind wir doch Gesandte an Christi Stadt. Wer uns begegnet, soll ihm begegnen. Und wir dürfen lieben, wie er liebt. Wir dürfen leben, wie er lebt. Und wir dürfen auch gnädig sein, wie er gnädig ist. Und das fällt schon richtig auf in dieser Zeit. In der Bibel steht ja, dass die Endzeit, und ich glaube, wir sind in der Endzeit, auch Billy Graham hat es gesagt so, dass in der Endzeit die Zeit immer verkürzter wird, also es ist ein Geheimnis, so wird auch immer dichter und die Menschen werden immer gehetzter und werden aufs Ganze gesehen liebloser. Die Zeit wird kälter, spürt ihr das auch? Und die Gefahr ist, dass man auf Kälte mit Kälte reagiert. Wenn die einen so machen und so machen, dann mache ich halt auch so und so. Kennt doch jeder, oder? Aber wenn mir einer schräg kommt, was weiß ich, dann bin ich schon sehr stark versucht, auch mal zu sagen, so nicht. Wie gesagt, es geht nicht um ein falsches Weichsein und alles toll und gut finden, das ist gar nicht gemeint. Christen haben schon eine Position und sind auch Persönlichkeiten, aber eure Lindigkeit, eure Güte, lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Ich habe im Griechischen mal nachgeschaut, der Herr ist nahe, dann habe ich natürlich nochmal meine Frau zur Kontrolle gefragt. Aber ich sagte, wie verstehst du das, der Herr ist nahe? Verstehst du das räumlich oder zeitlich? Beides. Und beides stimmt auch. Beides stimmt, der Herr ist nahe. Er steht im Begriff zu kommen. Und er ist auch nahe, was die Räumlichkeit betrifft. Also, könntest du so reden, so sein, so reagieren, so eine Mail schreiben, so Auto fahren, so deine Steuererklärung ausfüllen, wenn dir Jesus über die Schulter guckt? Und da geht es nicht um den Schäferhund. Viele haben ja die falsche Vorstellung, dass Gott nur wartet, dass er mal endlich wieder dreinschlagen kann. Sondern mir geht es so, je länger, je mehr leide ich darunter, dass ich meinem Herrn, der alles für mich getan hat und tut, der ein Investment der Liebe nach dem anderen in mein Leben legt, dass ich ihm wehtue. Kennt ihr das, wenn ein Mensch euch unheimlich viel Gutes getan hat und man enttäuscht ihn oder man verletzt ihn, das tut weh. Irgendeiner, so ein Miesepeter, so einer, der ständig quer kommt, wenn man dem wehtut, das tut ja nicht so weh. Aber wenn einer ständig für dich da ist, ständig um dich kümmert, und so, also die Liebe in Person, und dann enttäuscht man den oder kommt dem irgendwie falsch. Das ist schlimm. Das tut mir weh. Und dieses Momentum, nicht so sehr, oh, jetzt habe ich gesündigt und gibt es jetzt einen Minuspunkt im Himmel und so. Das ist am Anfang des Glaubenslebens vielleicht stärker. Aber mir tut es einfach weh, dass ich meinen Herrn enttäusche. Nicht als Leistungsgedanke, sondern einfach als Beziehungsgedanke. So wie was weh tut, wenn ich meine Frau verletze und enttäusche. Da ist nicht das Wichtigste, dass jetzt da ja auch Vergebung und so ist. Das auch. Sondern es ist das Schmerz im Herzen. Das ist. Und so haben wir eine Jesus-Beziehung. Und das dürfen wir ausleben. Der Herr ist nahe. Der Herr ist da. Er ist gegenwärtig. Er ist immer da. Und dann kommt noch etwas, was auch so wichtig ist, weil die Sorgen und die Nöte und die Ängste dieser Welt drohen uns wirklich unterzukriegen und zu zerfressen. Geht es euch auch so? Also manche stecken den Kopf in den Sand, gucken schon gar keine Nachrichten mehr, informieren sie auch nicht mehr, ist auch eine Möglichkeit. Aber es gibt immer mehr Menschen, auch durch den persönlichen Druck und das Umfeld, die psychische Probleme haben. Die Kinderpsychiatrien sind voll. Die Zahl, ich merke das auch in der Seelsorge, die Zahl der Schwermütigen, der Depressiven nimmt zu. Und der Sorgengeist ist so stark. Manche haben wirklich auch massive Probleme. Und jetzt kommt da etwas. Seid um nichts besorgt. Ich hatte, als ich noch beim Regierungspräsidium gearbeitet habe, hatte ich eine Mitarbeiterin, die hat, ich habe das wahrscheinlich hier schon mal erzählt, so eine elegante Art gehabt, arbeitslos zu werden oder Probleme. Die kam also mit der Akte und dann hat sie ein paar Fragen gestellt und so, und dann ist ja so, dann nimmst du den Fall und so, und vielleicht greifst du auch zum Hörer, rufst den Anwalt selber an oder den Richter oder was eben auch zu tun ist und so, und dann ist es mehr als einmal passiert, dass sie plötzlich verschwunden war. Aber ihre Akte nicht, die blieb bei mir. Das war ein eleganter Stil, das Problem loszuwerden. Ah, du kümmerst dich ja drum, ich muss dann mal. Kennen Sie einen, wenn Sie anrufen und sagen, ich habe ein Problem, ja, her damit? Die meisten sagen, oh, lass mal ja in Ruhe, ich habe selber genug um die Ohren. Und Gott sagt, du hast Probleme, her damit. Du hast Sorgen, her damit. Akte bei mir auf den Tisch legen. Und jetzt ganz wichtig, auch bei mir lassen. Seid um nichts besorgt. Das heißt nicht, dass es nicht Sorgen gibt. Es gibt Sorgen, es gibt ganz massive Sorgen. Über alles Mögliche, privat und weltweit. Aber wir wissen, wohin damit. Der Christ ist nicht dadurch ausgezeichnet, dass er keine Sorgen hat, sondern dass er weiß, wo er mit seinen Sorgen hin soll. Das hat auch was mit dem Gottesfrieden zu tun. Mensch, da ist ja jemand, der kümmert sich um alles und der kümmert sich auch um mich. Das ist eine geistliche Übung zu sagen, jetzt haben wir es dem Herrn, das mache ich gerne in der Seelsorge, jetzt haben wir dem Herrn die Akte auf seinen Tisch gelegt, jetzt lassen wir sie da auch. Man kann auch im Gebet sich weiter sorgen, ja? Man gibt es dem Herrn ab, na, du weißt so, mein Junge, was weiß ich, was da alles ist und so und so und so und so. Und dann dreht man sich aber doch immer wieder im Sorgen, im Gebet. Es gibt sogar Dinge, da sage ich, ich bete nicht mehr drüber, weil ich drehe mich im Gebet auch nur sorgend. Ich habe es dir gesagt, Herr, Amen, du wirst dich drum kümmern auf deine Weise. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Danksagung ist wichtig. Ist doch komisch, man kriegt von jemand was geschenkt. Der Oma sagt, Mensch, komm, kriegst mal 200 Euro zu Weihnachten. Und der Enkel, statt dass er Danke sagt, sagt der Oma, hast noch mal 200. Ich meine, der Oma lächelt vielleicht, aber nur ist auch ein bisschen traurig, oder? Dankbarkeit, also das gehört dazu, das ist ein Herzensverlangen mit Danksagung. Gott ist nicht nur, wie soll ich sagen, wo ich meine Sorgen loswerde und wo ich alles, was ich will und alles, was mir am Herzen liegt, loswerde und dann ist gut, sondern Gott ist Gott. Und er will Beziehung, und zu einer Beziehung gehört, wenn der Sebastian, den ich ja gerade schon erwähnt habe, mir was Gutes tut, und ich habe aber vielleicht noch einen kleinen Wunsch an dich, dann sage ich aber auch hoffentlich, nicht nur wenn ich einen kleinen Wunsch habe, sondern ganz generell Danke. Also es gibt ein heiliges Gleichgewicht auch im Gebet. Unmündige und kleine Kinder, die sagen immer nur, was sie wollen. Ja? Ich will das, ich will das. Wir haben dann so einen Spruch gehabt, als unsere Kinder noch kleiner waren, der kennt ja bestimmt, der Willi ist gestorben. Das Willi, sagt man im Schwäbischen, ja, der Willi ist gestorben. Mit Danksagung vor Gott kund werden und der Friede Gottes, diese innere Ruhe in ihm, die höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das ist hier ein wunderbares Adventsprogramm. Weihnachtsprogramm, Lebensprogramm, Jesus-Beziehung intensivieren und im Gottesfrieden leben. Lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du das Entscheidende für uns getan hast und auch jetzt noch voller Liebe und Liebesengagement in unserem Leben bist. Und nicht nur bei uns, sondern auch in deiner Gemeinde, deinem Volk. Ja, du tust weit mehr, als wir bitten und verstehen. Auf dich ist Verlass. Wer auf dich baut, ist nicht verlassen. Er baut auf Felsengrund. So preisen und loben wir dich und freuen uns darüber, dass du bist, der du bist, dass du gekommen bist und dass du wiederkommen wirst, dass du Alpha und Omega der Geschichte und auch unseres Lebens bist, Anfang und Ende. Und so dürfen wir geborgen sein in dir und dir mit frohem Herzen entgegengehen. Gepriesen seist du. Amen.